Musiker, Macher, Meinungen.
Flux FM Spreeblick Spezial mit Yannick.
Vorne mit dem Y und hinten mit dem Q.
Techno-Legende Maximilian Lenz alias Westbam. Zu Gast bei Flux FM Spreeblick Spezial.
Der Spreeblick hier am Sonntagmorgen. Mein Name ist Yannick, vorne mit einem Y und hinten mit einem Q. Nach wie vor die Konferenzvertretung für Johnny Häusler, der ja eigentlich den Spreeblick macht. Und heute mit einem ganz tollen Gast, mit Westbam. Hallo Westbam.
Ein Traum, hallo.
Viele Leute werden nicht wissen, wer du bist. Deswegen hat die Redaktion dich hier nochmal kurz zusammenfassend vorgestellt.
Ob es was mit der anti-autoritären Hippie-Erziehung seiner Eltern zu tun hat, dass Westbam gerne mal mit den Ellbogen scratcht? Seiner DJ-Karriere hat es jedenfalls nicht geschadet. 1965 in Münster geboren und auf einem Bauernhof aufgewachsen, zog es ihn schon früh nach West-Berlin. Dort führte er Techno von einem Underground-Phänomen zu einer Massenkultur, wie die Zeit einst schrieb. Maximilian Lenz, aka Westbam, begründete die Love Parade und den Massenrave Mayday. Inzwischen ist er selbst zweifacher Vater, legt immer noch regelmäßig auf, hat ein Buch veröffentlicht und ist heute zu Gast bei FluxFM Spreeblick Spezial.
Und hier zu Gast im Spreeblick, wie gerade angekündigt und vorgestellt, kein anderer als Maximilian Lenz, aka Westbam. Hallo nochmal.
Hallöchen.
Hallödele. Wir haben jetzt gerade schon hinter den Kulissen, bevor das hier losging, 2 Tassen Kaffee in die linke Herzkammer gegossen und einige Themen angerissen, wo ich dachte, warte mal, wir verschießen hier rhetorisch unsere Perlen, weil we got issues und derer so viele, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Fangen wir in der Zukunft an. Du sitzt, bevor wir über deine Vergangenheit reden und über die Vergangenheit von Popmusik an sich und ihrem revolutionären Potenzial, du sitzt an einem neuen Album, das im Spätsommer, im Herbst rauskommen soll.
So ist es, genau. Aber das machen ja alle Künstler.
Die sitzen immer am Album.
Sie arbeiten immer am Album. Das gehört zu den Klassikern des Musikjournalismus. Und sie sind immer nach der Tour, was? Ausgebrannt. Und fallen in ein Loch.
Ach so, und da müssen sie ja, dann kommen sie aber wieder genau. In den Tunnel, dann kriegen sie den Tunnelblick, ja. Und dann können sie wieder dran arbeiten. Obwohl auch
und das neue Album wird dann was?
Geil.
Ja, das sowieso, aber auch immer gereifter.
Also ja,
oder bei dir. So, die Songs sind irgendwie reifer. Und wenn ich Sänger wäre, was würde meine Stimme sein?
Ach, mal nicht so viele rhetorische Fragen, Alter. Sag's mir.
Ja, irgendwie auch so gereifter. So. Heißt es immer,
ich bin jetzt ein
viel besserer Sänger.
Genau. Ja, also ich bin, genau, ich kann tiefer gehen und ich interpretieren.
Genau.
Ja.
Und wo ich das wirklich einmal gehört habe, war bei Johnny Cash. Das muss ich wirklich sagen. Ich fand Johnny Cash je oller, je doller.
Weil mehr Charakter dann da reinkommt mit dem Leben und...
So, vor allen Dingen mit dem Leben, was gleich vorbei ist irgendwie. Und so aus dem letzten Loch gepfiffen.
Bei ihm, ne? Ja gut, kam aber natürlich Rick Rubin dann dazu, der ihn ja produziert hat. Wir kennen ja. Rick Rubin von Def Jam Records, der die Beastie Boys groß gemacht hat, LL Cool J produziert hat, etc. pp. Slayer produziert hat und der sich dann für die späte Karriere von Johnny Cash ihn nochmal einer ganz neuen Generation, wenn nicht sogar 2 neuen Generationen vorgestellt hat.
So jungen Menschen wie mir.
Und mir. Ja, ich wusste, dass es Johnny Cash gibt, aber mit Country hatte man ja nicht so viel zu tun. Und dann hat er eben diese Platte mit ihm gemacht, wo er Hits von Depeche Mode und so gecovert hat, auf seine unnachahmliche Art und Weise. Ja, Everybody Hurts, großartig interpretiert hat. Zu dir, ich versuche eine Frage draus zu machen.
Ja,
also du kommst ja aus einem Genre der Techno- und Elektromusik, wo eigentlich erstmal das Album gar nicht so das große Format war und ist, sondern tatsächlich früher waren es die Singles, Maxi-Singles, 12-Inche. Und dann eben ist das irgendwann zu einer Form von Popmusik auch in deinem Fall gereift, ja, die also aus der Subkultur kommt, aber eben dann transzendiert in eine Form von Pop. Du arbeitest mit Sängern zusammen auf einem neuen Album, mit Rappern, wo es dann eben doch Albummusik wurde und ist.
Ja, für DJ-Musik, so Techno ist eigentlich, muss man sagen, das Längere ist eigentlich mehr der DJ-Mix. So. Aber ich, also da, das ist vielleicht die Inkonsequenz auch bei mir. Ich komme dann ja doch noch selber aus einer Zeit, wo man sich so vorgestellt hat, ein Künstler macht ein Album. Und irgendwie habe ich an dieser Lehre dann doch irgendwie festgehalten und immer versucht, ein Album zu machen. Also in späten 80ern ging das los mit The Cabinet. Da hatte ich schon so diese Idee, man muss so ein Konzeptalbum machen, ein DJ-Konzeptalbum. Und dann träumt da so ein DJ und dann wacht er auf und hat einen Kater und so. Und ja, auf diesen Spuren wandle ich noch immer. Also ich eigentlich das einzig wahre Techno-Album meiner Meinung nach ist Computerwelt von Kraftwerk.
Da hieß es aber noch nicht Techno.
Nee, aber das ist eigentlich für mich das einzige wo ich sagen würde, das ist ein Album, das ist Techno und das ist ein Techno-Album. Mhm. Eigentlich so, ansonsten ist es eigentlich, also auch meine Sachen sind nicht so in dem engen Sinne, in dem Kraftwerk ein Techno-Album ist, sind meine Sachen ja nie Techno gewesen.
Ich meine, es ist ja auch nicht ganz leicht, weil man muss ja, also DJ-Musik ist ja Track-Musik, man hat jetzt nicht diese Chord-Changes und Strophe-Refrain-Schemata, sondern es soll möglichst lange durchgehen, repetitiv sein, dass ich mich auf dem Beat verlieren kann als Tänzer und damit man es geil mixen kann als DJ.
Ja.
Ein Album braucht natürlich Songs.
Ja, wobei, also das ging ja auch schon los mit auch bei Kraftwerk oder auch so tolle Gruppen wie Duff. Und ich weiß, der Gabi Delgado Lopez, der Sänger, hat damals auch schon zu mir gesagt, weißt du, so Lieder mit B-Teilen, das ist doch blöd. Also B-Teile und Refrains. So, der hat ja schon angefangen damals, ein Lied war quasi eine Sequenz, ein Beat. Und dann hat er da so ein paar Worte drüber gekleckert.
Die hatten so einen Roland-Sequencer oder sowas war das. Oder was haben sie das
Kork,
gemacht?
Kork, glaube ich. Kork. Also auf jeden Fall dieser berühmte, genau, der berühmte Kork. Ich weiß nicht, der Sequencer könnte auch irgendwas anderes gewesen sein. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ich bin gar nicht so ein,
Keyboard-Freak. Da hast du Leute, mit denen du das seit Jahren, vielen Jahren treu zusammen machst, Hardy Hart und.
Wobei, das ist das Lustige an meinem neuen Album. Tatsächlich, das glaubt man gar nicht. Also, das sind mal Neuigkeiten. Auf dem neuen Album, weil ich kenne es so, ich habe früher auch immer gesagt, ich weiß ja gar nicht, wo die Sachen angehen und bla bla bla. Ich habe irgendwann zwischendurch gemerkt, die Technik ist ja so viel einfacher geworden. Also das, wovon man so in den 80ern geträumt hat, dass jeder Idiot das kann, also auch ich. Und ich habe auf dem neuen Album so und so viele Tracks, die ich alleine geschrieben und gemixt habe. Und zwar in meinem Bedroom.
Du bist jetzt ein Bedroom-Producer. Ja, ihr hattet doch das tolle Studio da in Moabit, wo noch der Flügel steht und der Fußball liegt und sowas und die Platten stehen
genau.
Das brauchst du gar nicht mehr jetzt, oder was?
Nee, das brauche ich wirklich nicht mehr, weil das war so, in der Zeit habe ich ja mein Leben im Studio verbracht und da hatten wir so ein Daylight-Studio, weißt du, mit Auslauf oder
ja,
so.
Ja, da unten der Fluss und so, wie heißt der, Spree?
Die Spree, da konntest du, und ich konnte da so bei Tageslicht auf und ab gehen und so. Und heute habe ich noch so ein Kellerloch, wo wir ein bisschen mischen und ansonsten ist es wirklich so, eigentlich braucht man kein Studio mehr.
Reden wir da gleich weiter drüber. Wir sind am spannenden Punkt angelangt. Westbam hier zu Gast beim Spreeblick und wir hören von dir den Song She Wants featuring
Bernard Sumners von New Order.
Rebel Heart von Westbam, der hier auch mir gegenüber am Mikrofon sitzt, featuring Cat Rockle. Wer ist Cat?
Cat ist eine begabte Sängerin und Songwriterin, die sogar so geile Titel schreibt wie Rebel Heart, was offensichtlich Madonna so gut gefallen hat, dass sie gleich ihr ganzes Album so genannt hat. Aber später, nachweislich.
Okay. Gut. Wir waren gerade dabei, dass du erzählt hast, die Studiotechnik hat sich natürlich radikal verändert. Das ist nur eine Binse, weiß jeder. Aber wie sich das für den Musiker, der zum Beispiel wie du hast in den 80er Jahren diesen Text geschrieben über die DJ und die Mixkultur, der das als Manifest nochmal festgehalten hat, der diese ganze Reise von elektronischer Musik von den 80ern bis heute prägend mitbegleitet hat. Und der mir gerade erzählt hat, ja, ich brauche mein großes Studio eigentlich gar nicht mehr. Ich mache das da im Keller oder ich habe jetzt einen Laptop und produziere das da. Wie verändert das die Musik?
Also lustigerweise hat mir das mein langjähriger Partner Klaus Janko, der hat mir das in den 80ern schon angekündigt und sagte, da saß man dann noch mit Bandmaschinen, nahm Klickspuren auf und musste dann zurückspulen, damit die Klickspur gefunden wird. So vom
Klick
vom,
wie Metronom, ja, für die Orientierung.
Klick, genau. Sozusagen, dann, wenn das kaputt war, war die Aufnahme fertig. Und also es war ja wirklich a drag, in 80ern elektronische Musik zu machen. Und da hat er mir damals erzählt, ja, eines Tages gibt's so Hard Disk Recording, da ist dann die ganze Aufnahme nur noch ein Sample. Und ich dachte, ach komm, du spinnst. Weil damals war so ein Sample, wir hatten so eine Sekunde Samplezeit, ja. Und dann hieß es plötzlich, eines Tages gibt's dann so 3 Stunden Samplezeit. Mhm. Ja. Und das war für mich so absoluter Futurismus. Und, lustigerweise hat er mir auch schon gesagt, ja, und dann kann man eigentlich mit seinem Studio im Garten sitzen. Bloß als es dann soweit war, waren die Boys alle irgendwie so, wir brauchen trotzdem noch dieses Studio. Und ich merke jetzt, ich sitze doch auch ganz gerne im Garten und oder auf dem Balkon oder in meinem Schlafzimmer. Ich mag das so, nebenbei Musik zu machen. Ja, das nimmt so dieses ganze, also dieses ganze überkandidelte Studio-Acting, dass du so sagst, ich gehe jetzt ins Studio und ich mache Musik oder so, sondern ich schäle jetzt mal Kartoffeln und dabei mache ich noch nebenbei ein bisschen Musik. Das, ich weiß, das finden dann Leute vielleicht auch respektlos, aber ich merke, dass es mir total viel mehr Spaß macht.
Nee, da klingt ja noch die Haltung des alten Punk dann durch, der du ja auch warst, würde ich sagen. Also ja. Dieses so, jetzt lass uns mal das alles nicht so hochhängen, sondern so auf Gebrauchsebene runterziehen. Ja,
genau.
Ja. Und gleichzeitig ist es aber auch, ich meine, du lebst und atmest Musik ja jetzt seit mindestens 30 Jahren, wenn nicht noch länger, wo auch immer man da ansetzen will, dann ist das vielleicht, fließt das dann leichter raus, wenn du das auf dem Balkon und beim Kartoffelschälen machst, als wenn du dich da jetzt ans Studio setzt?
Also ich habe einfach gemerkt, ich habe auch so eine kurze Schwelle, dass ich einfach keinen Bock habe. Und wenn ich dann kurz mich vor den Fernseher sitze, dann nach 5 Minuten geht's wieder.
Und, weil das Fernsehprogramm so langweilig ist.
Genau. Und dann habe ich wieder irgendeine Idee oder so. Und du musst nicht irgendwie was machen, weil du jetzt den Act gemacht hast, ins Studio zu gehen und jetzt muss die tolle Idee kommen. Sondern das kannst du immer, also ich mag das einfach auch so unterbrochen, so 5 Minuten was machen und dann wieder weg und so. Also für mich arbeitet das total gut. Andere Leute sagen, ja, nee, ich brauche sozusagen, dass ich da so ins Studio gehe und da die Nacht mit roten Augen sitze und so. Aber das brauche ich überhaupt nicht.
Aber du hattest natürlich auch immer ein Team, die dir gewisse Sachen abgenommen haben, wo du als der Ideengeber, wo du als der sprunghafte Geist dann da reinspringst, genau. Und die sitzen dann und feilen da tatsächlich nochmal an den Bässen rum und ziehen, genau, machen, ja, das dann, ja?
Wobei, das habe ich jetzt gemerkt, dass, und das ist natürlich lustig für jemanden, der seitdem ich gehe ins Studio, seitdem ich 17 bin, bin jetzt 51. Ja? Und ich habe das jetzt so entdeckt und ich kann wirklich sagen, auch wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, bin ich jetzt nicht so ein Typ, der so da sitzt und sagt, ach, ist ja geil und denkt, er hat das dann gemacht oder so, sondern ich habe da auch immer viel Keyboards und einfach selber gespielt und so. Aber ich merke jetzt doch, ja, es ist doch nochmal ein anderer Schritt, wenn du wirklich alles selber machst.
Hm.
Ja? Und ich merke dann auch, dann ging es darum, ja, dann denke ich, Abmischung, ja, da habe ich vielleicht nicht genug Ahnung von. Und dann werden da irgendwelche Plugins draufgelegt und sonst was. Und ich denke, ja, das Problem ist, jetzt klingt's für mich eigentlich eher schlechter. Und dann merke ich, eigentlich weiß ich auch relativ genau, wie das klingen muss. Und ich brauche jetzt so dieses ganze, das ist auch so, ich glaube, deshalb mag ich auch diese ganze Idee von dem neuen Kendrick Lamar Album Unmastered, ja?
Ja.
Also dieses ganze überkandidelte Mastering sozusagen, da ist der Sound eigentlich wirklich auf den Hund gekommen. Und viele Leute denken, es klingt heute fetter und geiler oder so. Und es klingt einfach nur leicht verzerrt, ein bisschen zu grell und ein bisschen gestört.
Und ich glaube, du hast dir eine große Freiheit als Künstler bewahrt, indem du dich der ganzen Technik so ein bisschen verweigert hast, dir den Job dann die anderen hast machen lassen, das konntest du dir auch dann leisten, das hat auch nur so funktioniert, aber dadurch bist du im besten Sinne ein bisschen naiv, also unverformt geblieben. Du konntest dann sagen, hier, ich habe eine geile Idee und das da so rausdudeln am Klavier oder am Keyboard und dieses ganze musikermäßige, nerdige Technikwissen von dir weghalten.
Genau, aber ich habe jetzt eben gemerkt, das ist sogar ganz gut, weil du brauchst eben das alles gar nicht mehr so. Ja. Okay, das ist, und ich hätte das wahrscheinlich schon seit 15 Jahren wissen können, so. Aber spät ist immer noch früh genug. Und ich finde es eben schon toll, also da ist die Technik mir wirklich entgegengekommen im Sinne von, ja, das, ich habe ja immer schon diesen Horror gehabt im Studio vor diesen ganzen Verkabelungen. Ne?
Mm.
Einfach weil ich dachte, meine Güte, 1000 Kabel, wer möchte sich da durchkämpfen sollen? Ich fand es schon bei Turntables immer so gestört. Line in, line out,
Cringe,
bla, bla.
Erdung.
Nervt alles.
Hören wir doch ein bisschen Musik und quatschen gleich weiter. Westbam hier im Spreeblick. Fat Gadget hören wir mit dem Titel Collapsing New People. Untitled 01 von dem großartigen Kendrick Lamar, auf den wir uns beide einigen können.
Absolut.
Super Typ, super Musiker.
Vor allen Dingen, also ich muss sagen, also jetzt, ich habe mir das neue Album mal auf einer langen Autofahrt 2-3 Mal angehört und es ist ja ein dermaßenes Kunstwerk.
Also das, was wir auch gerade gehört haben, das ganze Album ist unbetitelt und jeder Song ist unbetitelt, heißt dann und wie bei moderner Malerei.
Und eben auch nur 7 Dinger und undefinierbar und keine Hooks und also ich weiß jetzt gar nicht, ob ich sagen darf, das ist ja fast so weiße Konzeptkunst irgendwie.
Und gleichzeitig aber mit
schwarzer Musik.
Schwarze Musik und er ist ja auch derjenige Hip-Hopper, der auf eigentlich die genialste Weise seit 35 Jahren Hip-Hop, diese viel beschworene diese Symbiose oder Herkunft von Hip-Hop aus dem Jazz und die Parallele, auf das Leichteste irgendwie darzustellen, weil es, indem er es eben nicht macht. Er macht einfach so geile Musik, die sehr zeitgemäßer West Coast Rap ist. Und ohne jetzt hier so ein Free-Jazz-Gedudel dahinzulegen, den Geist von Jazz und was Bebop ausmacht, da komplett mit reinschmeißt durch seine Musik und Spielfreude.
Absolut. Und ich bin so ein bisschen verstört, weil Kendrick rappt tatsächlich auf meinem nächsten Album auch.
Ja, geil.
Eine große Ehre sozusagen, aber das Stück habe ich jetzt schon seit 2 Jahren so. Und ich fühlte mich jetzt so richtig durch dieses Album so ein bisschen verstört, weil ich dachte, Alter, du machst ja ganz schön straighte Musik. Ohne Scheiß. Also ich war wirklich ein bisschen verstört, dass ich echt gedacht habe, Alter, ich muss mir das nochmal überlegen, wie ich das so genau mache, sozusagen. Sonst kommt der noch, der Kendrick, und sagt, Alter, ich bin jetzt auf einem ganz anderen Level.
Das war zu
so
weit.
So geht's nicht.
Aber ja. Wie läuft da die Zusammenarbeit? Schreibt dann dein Management sein Management an oder habt ihr Backstage das gleiche Bier getrunken?
Ist alles so vorgekommen. Jetzt mit Kendrick war es wirklich eine Sache von also den habe ich nie getroffen und also erstmal ist es auch nie so, dass und das ist auch nichts, was ich vermisse. Also das, was sich so Leute so vorstellen, da kommt einer gar eingeflogen und nimmt das bei mir im Studio auf oder so. Das ist völliger Quark. Also ich kriege dann Files und die kriegen dann Files und im Zweifelsfall weiß ich gar nicht, ob die das dann gehört haben oder whatever. Also bei manche nehmen das dann sehr genau und da kriegst du richtig Feedback und andere sind dann wieder so, du hörst nie wieder was von ihnen und weißt nicht genau. Und auf meinem neuen Album sind ja relativ viele Hip-Hopper.
Hast du erzählt? Und, wer ist denn noch dabei?
Tyler the Creator.
Geil.
Und dann, nicht erschrecken, ich merke schon, du bist Hip-Hop-Purist, Drake singt zum Herz erweichen auf ein Trompetenlied. Das ist wirklich, also es ich muss zugeben, es ist fast Schlager-esk, aber es ist wirklich geil. Also, it touches my heart. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, wie den Leuten das gefällt. Aber genau. Und dann, um die Sache sozusagen so ein bisschen zu brechen, habe ich ein Rework von einem legendären Roy Orbison-Lied dann auch noch drin. Mhm. Also mit anderen Worten, also wenn ich jetzt nur Hip-Hopper hätte, dann wäre es auch wieder nicht ganz richtig.
Aber speaking Hip-Hop-Purismus, du bist natürlich auch jemand, der im Hip-Hop Teilwurzeln geschlagen hatte, die genau. nach wie vor diesen Baum bewässern. Und absolut. Du bist jemand aus der Generation, die auch wissen, dass Hip-Hop und Techno gar nicht so gegensätzliche Welten waren.
Genau, also erstmal das klassische Bild ist ja so, am Urknall war das alles noch an einem Punkt zusammen und später flog das so weit auseinander in verschiedene Galaxien. Hm. Aber am Anfang standen ähnliche DJs, die ähnliche Beats gespielt haben.
Bambaataa, die Zulu Nation.
Genau, ja. Und sozusagen, und wieder noch davor sind diese Disco-DJs, was eigentlich die ersten Typen waren, wo es darum ging, wir machen jetzt den Sound nicht mehr dafür, dass eine Band irgendwo auftritt, sondern wir machen den Sound, dass ein DJ die Platte auflegt. Und das sind für mich die Roots, dann natürlich die noblen Dub-Leute,
mhm. ja. King Tubby, Scientist. King
Tubby, absolut. Ne, das sind die Leute, die da zum ersten Mal auch gesagt haben, auf die B-Seite machen wir jetzt nicht ein neues Lied, sondern da zerlegen wir die A-Seite und nehmen den Song auseinander. Und das geht jetzt schon alles in die Richtung von Track-Musik. Mhm. Ja. Und wie gesagt, und daraus entwickelt sich dann Hip-Hop. Und im Hip-Hop ist es halt so, dass Hip-Hop ja so ein bisschen der ältere Bruder noch von Techno ist und da kam dann halt der Rapper und hat so die Aufmerksamkeit vom DJ so ein bisschen weggenommen. So. Mhm. Aber der MC war ja am Anfang der Assistent von Bambaataa oder von Grandmaster Flash. Ja?
Ne, der so ein bisschen die Crowd animiert, genau, hat, say ho und throw, genau, your hands in the air. Genau. Der dann, genau, auch in der Jungle-Kultur, die ja eine ganz klare Clubkultur war, ja, also Drum and Bass dann später, auch wieder so eine Renaissance hatte. Da hast du dann wieder den Club-DJ, der die Crowd animiert hat beim Tanzen.
Genau, da, also und genau das, also
sich in den Dienst des Tänzers zu stellen, ja?
Also, ja, oder das wirklich das klassische Hosting, ja? Das, man sagt hallo und die Leute begrüßt und irgendwie animiert zwischendurch und eine Ansage macht oder so, was ja im Ursprung dann auch der DJ selbst gemacht hat. Mhm. Ja, und ich glaube, also so erkläre ich mir das mit so Leuten wie Grandmaster Flash, da, der war dann so busy mit den Turntables, dass er gesagt hat, ich kann jetzt nicht auch noch den MC machen, macht ihr das doch für mich. Und der MC hat sich dann selbstständig gemacht.
MC ist ja auch Master of Ceremony und in diesem Ceremony, in der afroamerikanischen Kultur, liegt natürlich auch die evangelische Kirche oder diese Freikirchen der USA, wo du auch viel von diesem Call and Response spielen hast und hattest, was natürlich auch die jungen MCs geprägt hat.
Absolut. Und auch mich, denn ich ging eines Sonntagmorgens, da hatten wir in irgendwo gespielt in New Jersey, genau. Und dann ging ich mit meinem Kumpel Hardy Hard die Straße runter und wir hören so Hausgeschrei aus dem Laden und wir denken, wie geil ist das? Und wir werden hineingebeten und sind natürlich in einem Gottesdienst.
Geil.
Und haben da auch einfach, wir saßen in der hinteren Reihe oder haben so, aber uns natürlich auch mitreißen lassen. Und zum Schluss sagte der Pastor, these two brothers in the back, sie waren hier zum ersten Mal, aber ich bin mir ganz sicher, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Halleluja.
Und der Spirit ist heute noch bei ihm. Westman, wir hören ein Stück von dir, das den programmatischen amerikanischen Politiktitel trägt, Trumped Out. Kleine Zote hier am Rande. You Need the Drugs von Westbam zusammen mit Richard Butler. Und das war auf deinem letzten Album, ist vor 3 Jahren erschienen, Götterstraße. Genau. Und in dem Album hast du auch so ein bisschen, vor allem in diesem Video zu dem Stück, so das Berlin der 80er Jahre, das alte West-Berlin da nochmal ein bisschen romantisch beschworen. Was ja eine besondere Zeit war. Jetzt kommen eine ganze Menge Bücher und Filme zu dieser Zeit auch raus. Das ist, hat so eine romantische Note heute. Wie war das damals? Stell mir das vor als mehr so eine graue, direkte Härte.
Ja, wie es damals war, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe ja jetzt auch nur noch meine Erinnerungen. Ja. So, weißt du? Und die sind natürlich bei mir auch so romantisch. Also wenn ich dieses Video sehe, das ist für mich ein totaler Glückszufall. Ja? Als wir dieses Lied gemacht haben, hatten die Leute da diesen Film B-Movie gemacht und dann
Mark Reeder,
genau. Und dann haben die das Lied so für sich entdeckt und das passt einfach so dermaßen gut, dass also das.
Und die hatten diese Footage, meine, mit dem jungen Ben Becker als kleiner Punk und so, der dann in die Kamera noch watcht.
Genau, wunderbar. Ja. Und ja, und okay, weißt ja, wie das ist. Also man denkt dann, genau so war es. Und ich glaube, es war auch so. Aber wahrscheinlich ist es auch doch romantisiert.
Genau wissen tut man es natürlich nicht mehr. Du bist damals so als apostrophiertes Wunderkind aus Münster, Westfalen, nach West-Berlin gekommen, hast in einem Tempodrom in Metropol, Entschuldigung, aufgelegt.
Genau.
Ja, also jetzt an der Hasenheide. Und damals war diese Mixkultur, das war ein Novum.
Naja, also es gab, im Metropol gab es schon einen DJ vor mir, der da gemixt hat und das war auch der erste, den ich je hatte mixen hören. Und da gab es diese große Schwulenkultur, die das eigentlich, die haben es gemacht. Ja?
Die Wer war
haben
der DJ? Erfunden.
Der hieß DJ Chris, der, also ich fürchte, er lebt nicht mehr, weil der war damals schon 60. Aber das war wirklich für mich ein Flash damals, als ich da reingekommen bin und gedacht habe, das ist ja eine völlig andere Welt. So. Weil vorher kannte ich eben dieses 80er Jahre hetero ausgehen. Das war halt, du tanzt auf dein Lieblingslied und dann gehst du runter und dann kommen andere und tanzen auf Meteors oder so.
Mhm. Und jetzt kam auf einmal diese Kultur, wo man dann, wo es ums stundenlange Tanzen, genau, sich im darum ging, sich zu verlieren in der Musik, in dem Beat, ganz, genau, anders als das bei Songstrukturen möglich, genau, ist, die deine Aufmerksamkeit nochmal anders fordern. Du beschreibst das auch ganz toll in deiner Autobiografie, letztes Jahr hast du, glaube ich, veröffentlicht, genau, was das Romantisieren und Verschriftlichen von Vergangenheit, genau, angeht. Hier wunderbar, auch die tollen Anekdoten wie Hardy Hart, den wir jetzt schon zweimal erwähnt haben. Dann aus welcher Stadt kam der? Leipzig?
Dresden.
Dresden, habe ich schon gehört. In Sachsen? Ja, nein, auf keinen Fall. ja, gerade was das Image dieser beiden steht, da, ja, sind die ja wie Black and White. Und,
absolut.
Aber in die Sachsen dann doch als Yin und Yang zusammengehalten. Tolle Anekdoten, wie er da in so einer Raver-WG gewohnt hat.
Genau, ja. Also für mich geht's bei dem Buch eigentlich, dass ich gedacht habe, ich will was schreiben über so Feiern über die Jahrzehnte, weil man selber ist ja so ein Highlander und ist mit 15 schon ausgegangen und ist 51, geht immer noch aus. Da hat man natürlich ein relativ, also das haben relativ wenig Leute so eine lange Übersicht über Feiern, weil die meisten Leute ja vernünftigerweise, wenn sie 22, 23 sind oder 25, dann aufhören damit.
Ja, du machst, du mokierst dich da so ein bisschen drüber.
Nö. Also ich finde es eigentlich sehr vernünftig, ne? Aber
naja, aber dann haben die so dann ihren Golf und das Reihenhaus und dann stirbt dann die Seele? Ich weiß es nicht.
Nö, würde ich nicht sagen. Aber es, also gut, ich finde es immer die Schwäche, dass man also das, wenn du länger da im Nachtleben bist, kennst du natürlich die Texte, mit denen ausgecheckt wird. Und da sind die natürlich deckungsgleich immer. Nämlich das, und das ist immer sozusagen die Geschichte, nicht, dass man sagt, ich selber bin dann älter geworden, ich hatte einen Job oder ich hatte Kinder und dann war das nichts mehr für mich. So erzählt das keiner, sondern jeder erzählt, die Leute wurden irgendwann so jung und die Musik war dann auch, weil die nächste, es kommen jetzt die nächsten Leute und die besetzen auch die nächste Musik für sich und das ist ein Entfremdungsakt. Ja? Aber so erzählt das keiner.
Das ist, du hast komplett recht. Und wie ist das, wenn man dann einfach 35 Jahre dabei bleibt, wie du, also professionell auch und zum Teil dann auch beim, als reisender Musiker sind es dann ja doch im Backstage oft die gleichen Themen und Art und Weisen, wie man miteinander jetzt Smalltalk hält, auf kultivierte Art und Weise. Das können ja Musiker ganz toll.
Ja.
Wie ist das für dich dann dabei zu bleiben? Gab es dann so Phasen, wo du dachtest, oh, Jungs, jetzt...
Naja,
oder dann, ist es doch immer dieses Feuer der Jugend, das in einem brennt, im Friedrich-Schillerschen Sinne?
Nee. Also man wird natürlich irgendwann so weise. Das ist mir neulich aufgefallen, da hörte ich irgend so einen Mallorquiner Hotelier darüber reden, so über sein Leben so.
Mhm.
Ja, sie kommen an, dann sind sie weiß, dann sind sie rot, dann sind sie braun, dann sind sie weg. So, und ja, das sind so die Rhythms of Life sozusagen. Und genau diese Eindrücke hast du natürlich auch so als DJ, ne? Die Leute kommen rein, sind 15, Musik ist toll sozusagen. Dann steigen sie auf ins Nachtclub Bürgertum und dann irgendwann regieren sie den Club und dann irgendwann kommen die neuen Leute und entfremden sie mit der Musik und dem ganzen Ding, sie checken aus. Also, wenn das ist so ein bisschen so ein kleines Leben im Schnelldurchlauf und du hast sozusagen so ähnlich wie der Hotelier aus Mallorca dann irgendwie so ein ja, so diesen Highlander-Blick auf die Dinge, ne? Und wirst weiß und sagst, ja, dann sind sie braun, dann sind sie weg.
Ja, aber es überhaupt dahin zu schaffen, dass man auf dieses Plateau, dass man den Highlander-Blick haben kann. Also in dieser Popmusik und dazu noch in der Clubmusik, die so kurze Zyklen hat, ist es ja auch ganz schnell und leicht mal diesen Anschluss zu verlieren. Wir beide kennen Clubleute, die einen Club gemacht haben, die waren der heißeste Laden in der Stadt und dann irgendwann kamen Jüngere und haben parallel erstmal ihr Ding gemacht und jetzt sind die Megaplayer und du kriegst keinen Fuß da mehr in die Tür, ist ja auch doof für die Erwerbsbiografie dann.
Ja, das ist dann ganz blöd, also ich kann nicht klagen, ich hätte selber auch nicht gedacht, dass es so, also ich habe ja schon im DJ-Job auch das Künstlerische gesehen, so vom Anfang an, aber ganz ehrlich, wahrscheinlich, wenn du mich mit 18 gefragt hättest, dass ich das mit 50 noch mache, weiß ich gar nicht, ob ich gesagt hätte, auf jeden Fall.
Hören wir einen Mann, der mit 15 wahrscheinlich gesagt hätte, auf jeden Fall mache ich das mit 75 noch. Du hast mit ihm einen Song gemacht, Iggy Pop, Iron Music, The Last Man Standing, könnte man jetzt auch sagen, von dem Dreigestirn Lou Reed, David Bowie und Iggy Pop aus den 70ern ist er derjenige, der gerade eben noch wieder ein Album gemacht hat, der noch lebt, dasteht und Mucke macht. Westbam hier zu Gast im Spreeblick, mein Name ist Yannick, vorne mit dem Y hin, mit dem Q und wir hören uns gleich in der zweiten Stunde wieder, wir schenken unseren Kaffee ein.
Sehr gut.
Pop, Politik, Positionen. Flux FM, Spreeblick Spezial mit Yannick.
Vorne mit dem Y und hinten mit dem Q.
Technolegende Maximilian Lenz, alias Westbam. Zu Gast bei Flux FM, Spreeblick Spezial.
Der Spreeblick hier bei Flux FM. Mein Name ist Yannick, vorne mit dem Y und hinten mit dem Q. Und wir gehen in die dritte Tasse Kaffee an diesem Sonntagmorgen, die zweite Stunde. Zu Gast Maximilian Lenz, der Welt zum Teil bekannt als Westbam. Und wer noch nicht weiß, wer Westbam ist, für den hat die Redaktion folgende Information zusammengestellt.
Sein Erfolgsgeheimnis sei es, das Publikum zu erziehen, sagte Maximilian Lenz 23-jährig in einem Interview. Heute ist er 50 und blickt immer noch auf eine weltweite Anhängerschaft. Unter ihr Kanye West, Kendrick Lamar oder auch Iggy Pop. Schon in den 80ern gründete er das erfolgreiche Label Low Spirit. Mit seinem Bruder DJ Dick inszenierte er die ersten Mayday-Riesen-Raves. Und jetzt, 30 Jahre später, wird er immer noch als Fackelträger des deutschen Techno gefeiert. Dass die deutsche elektronische Musik weltweit so angesehen ist, haben wir nicht zuletzt ihm zu verdanken. WestBam. Heute zu Gast bei FluxFM Spreeblick Spezial.
Und hier im Spreeblick kein anderer als WestBam. Wir haben schon ganz viel behandelt, was Technokultur, Clubkultur, Popkultur angeht. Wir hören gleich ein Lied von Nena, das hast du mit Nena zusammen gemacht. Old School Baby hieß das, glaube ich, so 10 Jahre her, noch ein bisschen.
Ja, noch ein auch bisschen schon wieder länger.
Und wir hatten vorhin, als wir noch nicht aufgenommen haben, auch schon zu Udo Lindenberg und Rio Reiser gesprochen. Rio Reiser, dessen Todestag sich im August zum 20. Mal jähren wird, so ist es. Du hast ja bisher eben nicht nur in deiner Techno-Blase gewesen, sondern hast auch immer ein Ohr und ein großes Interesse an der großen Popmusik gehabt. Und da sind Udo Lindenberg und Nena natürlich so zwei deutsche Hausnummern, an denen man überhaupt nicht vorbeikommen sollte und müsste. Welchen Einfluss hatten die auf dich gehabt?
Also ist mir dann neulich, als ich mir das Stuckrad-Bache-Buch über seine Jugend mit Udo Lindenberg, also wo ich mich dann immer gefragt habe, kann das wirklich so gewesen sein? Also ist das jetzt stilisiert oder so? So nach dem Motto, Udo als der über den Wassern schwebende
Stuckrad-Baches neue Buch, Panikherz. Udo Lindenberg war ein großer Einfluss für ihn in seiner Jugend.
Genau. Aber mir ist dann eingefallen, tatsächlich als Kind war das sogar bei mir auch eine Musik, die hatte ich jetzt gar nicht erwähnt, aber tatsächlich habe ich so mit 7, 8 habe ich auch Udo Lindenberg gehört.
Weil der konnte Songs schreiben und Storys erzählen da drin. Ne? Ich glaube, das war die, bei uns haben wahrscheinlich andere Lindenberg-Platten geprägt, weil wir sind dann doch 8 Jahre auseinander oder irgendwie sowas. Bei mir war es die Götterdämmerung, aber da konnte, Götterhämmerung hieß das, ja.
Götterhämmerung,
immer diese geilen Wortspiele. Aber der Mann konnte natürlich Geschichten erzählen. Sie spielte Cello. Ja, da ist man dann wie in so einem Hörbuch, in so einem Lindenberg-Lied dann unterwegs.
Genau, aber also wahrscheinlich, ich bin dann doch auch, für mich war das jetzt nicht so wichtig mit der deutschsprachigen Musik und so. Also ich weiß, heutzutage ist man ja schrecklich, wenn man das nicht sagt. Also ich finde es auch okay, wenn ihr mal auf Deutsch singt, aber ich verstehe auch Englisch und ich habe auch eine gewisse Freude an Englisch. Also ich mache das jetzt nicht hier, aber ich verfalle gerne auch mal so zwischendurch einfach ins Englische. Ich finde es tatsächlich, in den 80ern haben sie immer gesagt, ja, weißt du, das ist die Popsprache, muss man die internationale Pop, das fand ich natürlich auch affig.
Ja, klar.
Aber andererseits muss ich jetzt mal sagen, Englisch ruled schon für mich, weil okay.
Also aber man muss es auch können, ne? Man muss es auch können, das Englische, gerade wenn man als Deutscher dann im Englischen Texte schreibt und singt, da ist dann natürlich auch oft so
neulich,
Phrase
mal,
und schon mal gehört mit verbaut dann.
Ja, neulich habe ich so diesen einen, welcher Politiker war dann, den habe ich auf BBC gesehen und der hat so ganz gestörtes Hochenglisch gesprochen, so Oxford. Aber so wirklich so wie Pinstools-mäßig mit der.
Ja.
So, und ich dachte
auch
wirklich, ja, obwohl ich dachte schon, Alter, schalt mal Gang zurück hier, wer war denn das?
War ein Deutscher oder ein Engländer?
Ein Deutscher.
Ach so.
Ein deutscher Politiker.
Weißt du die Partei? Sollen wir raten?
CDU,
Bosbach.
Jetzt weiß ich wieder,
Norbert Röttgen.
Also er war schon
der Rheinländer. Also er wollte gerne den distinguierten Engländer da.
So dermaßen.
Weil er den Standesdünkel natürlich mitprojizieren wollte, dass er jetzt hier nicht Cockneys spricht.
Genau.
Ja. Aber wenn wir schon bei Sprachen sind und bei Texten, ne? Also was gibt's denn da noch? Dann gibt's noch den französischen Rap und den französischen Chanson.
Genau.
Und dann ist meine Internationalität auch schon fast, okay, so ein bisschen spanischsprachige Musik hört man dann vielleicht noch, wenn man.
Also Spanisch würde ich zum Beispiel auch sehr gerne sprechen können. Da habe ich mir jetzt auch so ein kleines Abo geholt und spreche da so immer mit und so. Und ich habe mir das auch schon so ein bisschen beigebracht, aber ich merke, das ist so eine Sprache, wenn du so im Radio hörst, also in Spanien, wenn die so sprechen, die sprechen sehr, sehr schnell.
Ja, ich würde sagen, also bei mir ist immer 2 Bier und dann die deutschen Fremdwörter O's und A's an die Enden von jedem Wort. Und mit so einem italienischen Kellnerakzent vortragen.
Frohos Festos.
Sí, la blockado economico es una grande problema por el sistema political de la Cuba. Por el socialismo, eh?
Como la sal y la pimienta que todos les fascina. Aquí está DJ Vespa para sazonar tu vida.
Oh mein Gott, jetzt müssen wir eigentlich Madness hören, die für ihr eines Lied da immer diese ganzen Internet One Step Beyond hatten die dann auf jeder Sprache ansagen lassen.
Ah ja?
Ja, war ja auch eine tolle Musik Anfang der 80er. Wir hören mal dein Lied, das du mit Nena gemacht hast. Gibt es da noch eine tolle Studiogeschichte zu? Du und Lena, hast du die tatsächlich getroffen dann?
Ja, die habe ich tatsächlich, das war ja eine meiner ersten Sachen, die ich so neben Afrika Bambaataa und Afrika Islam, die ich so, wo ich angefangen habe mit Vokalisten was zu machen. Und die habe ich in einer Radiosendung getroffen. Mhm. Und da hatte ich dieses Lied Old School schon und während ich sie so reden höre, dachte ich, wie geil wäre denn das, wenn Nena über Oldschool singt.
Und ohne dir jetzt Honig um den Bart schmieren zu wollen, oder aber von für mich in der Außenwahrnehmung kam das, glaube ich, so rüber. Also Nena hatte dann ja auch mal 15, 16, 17 Jahre nichts wirklich gemacht, für die breite Öffentlichkeit wahrnehmbar. Du hast sie so ein bisschen backgebracht, oder?
Das haben viele Leute gesagt. Das muss man auch sagen. Sie hat danach, glaube ich, 1 Million verkauft, aber unsere Platte hat, glaube ich, so 60.000 verkauft. Also mit anderen Worten, vielleicht hat sie das so ein bisschen hip gemacht, aber... Und die großen Verkäufe hat sie damit ihren eigenen Sachen gemacht.
Ein bescheidener Mensch, der Westbam. Wir hören hier Westbam und Nena Old School Baby im Pianomix. Yonkers von Tyler the Creator. Und ich kann mich gut erinnern, als ich den vor 4, 5 Jahren im Cassiopeia, da waren die gerade draußen mit ihrer Wolfgang Crew, oder wie sie hießen, ja. Frank Ocean und so weiter, haben die im Cassiopeia hier gespielt. Das war was Neues für Rap, für Hip-Hop, dass da welche so punkig dann mit einer Female DJ auf die Bühne gehen. Einer offensichtlich schwul und überhaupt keine Probleme damit haben, sich in dieser Freiheit und auch in dieser Verdrucktheit eben nicht nur Weed Smoke, sondern hier, wir trinken Hustensaft und fahren das Ganze mal ein bisschen runter von den Beats. Das war für die Hip-Hop-Welt eine frische Luft.
Genau, der rappt ja auch, der Tyler, auf meinem neuen Album, und der war vor allen Dingen besorgt, dass es bitte nicht zu poppig sein dürfte. So, das fand ich gut. Und ich bin da Fan nicht im Sinne von, dass ich es den ganzen Tag hören kann. Also es sind so bestimmte Sachen, ähnlich wie bei Kendrick, sind das so Sachen, wo ich mich freue, dass es das gibt, und ich höre es mir zwischendurch an. Ich könnte es jetzt nicht von morgens bis abends hören.
Ja, weil du ab und zu instrumentale Musik brauchst und nicht die ganze Zeit zugetextet werden kannst?
Ja, also oder? Sozusagen, das ist schon sozusagen, also weil es auch so anstrengende Kunst ist. Das also, und das andererseits finde ich das aber wirklich ein neuen Trend im Hip-Hop, dass es also wirklich auf dem Level von wirklich moderner Kunst ist.
Es darf auch anstrengend sein, es darf anders sein.
Moderne und wenn jemand Kunst muss ja immer so ein bisschen anstrengend sein, auch teilweise zumindest.
Ja, vor allem, wenn du gerade erzählst, dass Tyler, the Creator, sagt, pass mal auf, dass das dann nicht zu poppig wird. Denn das ist ja eine schwierige Gratwanderung, wenn man wie du aus einer Subkultur kommt und eben in einem offenen Pop-Level dann performt und wahrgenommen wird und abliefern muss auch und ja und daran gemessen wird. Tyler ja auch, kommt aus der Hip-Hop-Subkultur, wenn man so will, und performt aber dann auf einem Pop-Level. Das heißt, man speist sich aus den Energien und Abgrenzungsdistinktionsmerkmalen des Underground, transzendiert das aber, das Wort habe ich vorhin schon mal gesagt, aber auf einer Popform, die für viele kommensurabel da ist. Das ist ja eine Gratwanderung, denn wenn man da zu weit geht, dann wird's auf einmal, dann ist dieses Spiel, das man da gespielt hat, der Gratwanderung schnell vorbei. Man kann dann nochmal einen Erfolg abcashen, aber man hat dann seine Glaubwürdigkeit für alle verloren und ist dann auch uninteressant. Stelle ich mir gar nicht so leicht vor, diese Gratwanderung.
Das ist aber auch die Geschichte meines Lebens. Also so, ob ich glaubwürdig bin oder nicht, das haben sich die Leute echt bei mir schon in den 80ern gefragt. Und das hat sich auch nie verändert, sozusagen. Und da gab es dann immer Sachen, wo sie gesagt haben, nee, also das ist jetzt nun wirklich das Ende oder so.
Und aber auch, weil du dich rausgetraut hast aus dieser, aus dem Keller raus, so hier mit meinen Homies, alles cool, aber du hast dich da auch rausgetraut und auf die große Bühne und eben auch so Themen zu setzen, ja, indem du eben ein Pamphletenmanifest schreibst, was sich natürlich exponiert und dann auch angreifbar macht. Aber wahrnehmbar und greifbar auch.
Nee, das hat mir auch die meiste Zeit auch Spaß gemacht. Ja? Mhm. Wobei der Spaß ist tatsächlich weniger geworden. So, du hast irgendwann keinen Bock mehr auf die auf dieselben Diskussion, so, weißt du? Und wenn ich das heute, wenn es so losgeht, irgendwie, ist das nicht so kommerziell, so, man müsste sich ja immer wieder wehren, aber es wird dann irgendwann so, oh, Alter.
Bitte. Nee, ich möchte dich auch gar nicht in die Ecke hier drängen, aber.
Nee, ist schon klar. Nee, aber so, zum Teil ist es natürlich so ein bisschen auch, bestimmte Sachen, solange du in dem Business drin bist, passieren halt immer wieder auch. Und also so ähnlich wie du auch nicht irgendwann sagen darfst als DJ, mit der Viertel-Bass-Drum ist jetzt irgendwie nicht mehr mein Ding oder so, weißt du? Also weil da kommen immer wieder junge Leute rein und die sagen, wow, Das ist ja der heiße Scheiß. Also, und wenn du jetzt sagst, du, Alter, jetzt, ich bin aber schon seit 40 Jahren dabei und jetzt wollen wir mal was ganz Neues machen oder so, dann kann es schnell passieren, dass du auf dem falschen Dampfer bist. So, und wobei, eben der Teil ist für mich dann auch wieder gut. Ich kann dann auch das Bum, 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 wenn ich das mit Leuten höre, die es gerade neu hören, das ist so dieses DJ-Ding, dann kannst du es mit deren Ohren hören und dann kommst du dir selber auch wieder neu vor. Das ist wahrscheinlich das, weswegen man das so lange machen kann.
Ja? Wir haben ja gerade darüber geredet, wie das ist, wenn man in der Kultur dann älter wird und einfach auch eine gewisse Geschichte gehabt hat. Du hast gerade erzählt, wie das dann auch nervt, wenn man gewisse Diskussionen immer wieder führen muss, weil die alle 3-4 Jahre im neuen Zeitgeistgewand genau. daherkommen, aber sich von der Substanz nicht verändert haben, im Grunde genommen konservativ sind.
Genau.
Ja.
Genau, also das Lustige ist, du hörst ja jetzt nicht nur in diesen Zusammenhängen, sondern es ist, du hast es ja in jedem Bereich. Und es ist immer so, ja, die Band hat am Anfang gespielt, da waren 300 Leute und die 300 Leute, die sind später genervt, wenn dann ihre Band vor 30.000 Leuten spielt, sagen sie, ja, das ist ja alles schön und gut, aber weil man hat das Gefühl, jetzt nehmen die 30.000 das den 300 weg.
Und dann gibt's immer so die Hohepriester von so einer Reinheit, von der Realness, Authentizität, die dann irgendwie darf, also das darf dann gar nicht mehr in der Snare Drum gemacht werden beim Techno. Und auf einmal gibt's eine Generation, die schmeißt die Snare da wieder rein auf die 2 und die 4. Oder der Hip-Hop darf nicht so elektronisch sein, der darf nur vom Soul und Funk gesampelt sein. Und dann gibt's aber wieder Leute, die erinnern sich an Elektrofunk und schmeißen das dann wieder rein und machen's wieder frisch. Belegen die Pizza wieder mit neuen Zutaten.
Ja, also und gerade DJ-Musik lebt so ein bisschen davon. Ja? Also weil DJing lebt ja so immer davon, mal eine neue Platte aufzulegen und die vielleicht auch wieder zu mischen mit einer anderen und vielleicht einer älteren und plötzlich entsteht was Neues. Noch neuer als die neue und sowieso neuer als die alte.
Du hast ein schönes Stück Musik gemacht mit Eric D. Clark, der ja auch DJ, aber auch Klavierspieler, Sänger, Texter, Gesamtkünstler, Performer ist.
Ein großer Künstler, ja. Eric D. Clark bin ich großer Fan und ganz toll. Das ist auch wieder so ein Beispiel. Das ist tatsächlich das erste Stück, was ich jetzt mal spiele von einem neuen LP. Und steht nicht für die LP, weil die LP ist diesmal sehr vielseitig, aber der Eric hat einfach, der hatte erstmal so einen riesen Vocal-Berg mir geschickt und gesagt, ja, er arbeitet noch dran, es wird ein Song draus. Und ich sag dann, nee, das ist für mich schon sehr gut. Schick mir das bitte a cappella, ich bastel damit was zusammen. Und das ging beim neuen Album viel besser als beim alten. Wahrscheinlich, weil ich mit mehr Leuten aus der schwarzen Musik gearbeitet habe. In der weißen Musik, ein Sänger, der will einen ganzen Song mit B-Teil am besten noch und mit Strophe und Refrain und das muss alles schon sitzen und mehrstimmig sein. So. In der schwarzen Musik kann das sind die auch zufriedener. Ich habe 16 Takte hier und 16 Takte da.
Material.
Und kannst du was mitmachen? Das ist für mich eigentlich das...
Wie geht man mit dem Material um? Auch
das? Ja, und, weil das ist eigentlich für mich der ganze Spaß am Musik machen. Ja? Also von daher möchte ich gerne unfertige Sachen bekommen von Leuten. Und es geht von Hip-Hop und Schwarzmusikern meistens besser.
Das heißt, wir hören das jetzt hier zum ersten Mal weltexklusiv. Das gab es noch nie ja. in On The Air.
Außer in Westbam's
Bedroom. Westbam featuring Eric D. Clark, Just Began. Osten währt am längsten von DAF, deutsch-amerikanische Freundschaft. Und du hattest es gerade eben schon oder in der ersten Stunde Gabi Delgado erwähnt, der die Texte und geschrieben und performt hat. Für diese wichtige Band, weil die stand so zwischen Punk und Elektro damals, Anfang der 80er und hat eine unglaubliche Härte gehabt auch.
Ja, genau. Deshalb in dem Sinne, das sage ich auch in meinem Buch, für mich sind die eigentlich der wahre Techno-Vorläufer noch fast mehr als Kraftwerk. Weil Kraftwerk waren ja so extrem körperlos und DAF, das war so wirklich krass.
Das war auch so Schweiß und Körper und Heroin und im Keller, im Sifter leben und aus und London ja, dann.
Und Pogo und Sequenzen und alles dreht durch so. Und das hat für mich dann schon so die Original-Techno-Idee, wie es dann später im Tresor war oder so. Ja.
Während Kraftwerk natürlich auch eine wichtige Nummer war, weil so klang in den 70ern die Zukunft. Also du hast ja deinen Namen auch von Afrika Bambaataa und von dem und allen anderen aus den 70ern, die dann den Hip-Hop erfunden haben, war so zu lesen. Also ja klar, Funk war für uns ein Einfluss, wir sind mit James Brown aufgewachsen, aber Kraftwerk, als das kam aus Deutschland, so klang für uns, das war unglaublich, wie das klang, so klang die Zukunft. aber dann eben doch mehr, so wie du es gerade beschreibst, im Gegensatz zu Duff als eine leicht kopfigere Nummer vielleicht, kann man das so beschreiben, nicht so körperlich unbedingt.
Ja, also das ist jedenfalls das Lustige an Kraftwerk, dass die ja nun wirklich die allerweißesten der Weißen waren, die konzeptionellsten und die kontrolliertesten. Und dass das aus von allen Gruppen die dann ist, die dann wirklich zurückwirkt auf die schwarze Musik.
Na klar, weil es nicht die Wigger sind, die versuchen zu hängen und sowas nachzumachen, sondern die haben einen eigenen Beitrag dann wieder.
Ja,
eigentlich logisch, oder?
Im Nachhinein könnte man so sagen, ja. Aber also ich sag immer, die waren so dermaßen unfunky, dass es dadurch schon wieder sehr funky war.
Das stimmt.
Und es gibt andererseits waren die Beats natürlich, wenn man It's More Fun to Compute oder sowas anhört, dann, oder Nummern oder so, andererseits waren die Beats auch ganz schön funky.
Und die hatten ja auch ihre Roots im Krautrock gehabt. Es gibt ja auch die ersten beiden Alben, wo tatsächlich noch eine Querflöte und alles mit drin ist. Mhm. Wo es eben noch
die
nicht so.
Die muss ja bei Krautrock immer dabei sein, die Querflöte.
Genau. Ja, also um so über die Beats dann rüber zu schweben.
Genau. Also das war natürlich Krautrock und so. Das waren mir natürlich, ich bin ja Punkrocker und meine Eltern waren so ein bisschen Hippies und so. Das ist natürlich dann eher die Musik der Eltern, wo man dann sagt, das ist mir nicht geheuer. Aber Kraftwerk fand ich dann schon. Das war für mich auch als Punkrocker schon sehr cool.
Über den
Roboter, da dachte ich, wow, Alter.
Genau. Über den Geist von Punk in der Technokultur wurde ja auch schon geschrieben und immer wieder philosophiert. Inwieweit ist das weit hergeholt oder inwieweit stimmt das, als ihr hier Ende der 80er dann im Fischlabor und so weiter eure wenigen Scheiben gedreht habt?
Also ich habe die erste Hausparty in Deutschland im Ex und Pop gemacht mit Gabi Delgado von Duff. Also
das war wann?
Das war 1986.
Okay.
Und da hat auch keiner getanzt.
Und da gab es aber in Hamburg gab's doch so eine Hausszene mit Madhouse und so. Da gab es doch dann...
Okay, das war dann 88 so.
Okay, genau. Das war 88,
das
ja.
War dann, genau.
Schon ein paar Jahre später.
Genau. Genau. Und du siehst, das ist auch das Verbindende. Es geht ja immer darum, wer hat's als Erster gemacht? Das war in Münster, als ich Punkrocker war, war es auch immer, da gab's so einen anderen Punkrocker und wir haben uns ewig darum gestritten, wer war der erste Punk von Münster?
Okay, und wer
war's?
Das
war ganz wichtig. Ich natürlich.
Nee, aber dieser Geist von Punk, dieses Respektlose, also ich meine jetzt nicht das konservative Punk, das muss mit der Hand gemacht sein und nicht mit dem Computer oder so, was es ja auch gab. Oder ich hänge am Bahnhof rum, schnorre mit meinem Hund und saufe mir die Hucke voll. Und
ja, das war's. Das ist ja schon
Post-Punk.
So.
Ne? Also, aber wenn man das kulturkritische, zerstörerische, aufbrechende, radikale von Punk nimmt, inwieweit floss das in die Technokultur mit ein oder war das ist das jetzt im Nachhinein dazugeschrieben und reinprojiziert?
Nee, also wir haben das einfach, also ich kann da jetzt, oder ich sollte vielleicht nicht in der Wir-Form sprechen, also ich kann das für mich sagen, dass ich einfach unheimlich viel von der Ideologie einfach mit rübergenommen habe. Und die lustigerweise war ja die New Wave-Ideologie schon so ein bisschen, diese ollen Hippies mit ihren Gitarren-Soli und so diesem ganzen langweiligen Quatsch. So.
Querflöte.
Und wir machen jetzt was ganz krass Modernes und wir sind die Zukunft. So, das war ja schon eine absolute New Wave-Ideologie. Und wenn du dann an Gruppen wie Fat Gadgets oder Throbbing Gristle oder sowas denkst, Camarade
Montier, Industrial, ja.
Dann da ging das ja auch genauso weiter. Also insofern musste man das auch nicht so wirklich neu erfinden.
Throbbing Gristle ist auch ein gutes Beispiel, weil bei denen war das ja, die waren für die 70er für ganz wenige Leute hörbar, weil es zu krass war. Wenn man es heute nochmal rückwirkend hört, denkt man, ach, das ist ja eine ganz nette Hausline, die da haben.
Also tatsächlich, ich mochte damals schon hauptsächlich Hot on the Heels of Love. Das haben wir heute nicht im Programm, aber das ist eigentlich bis heute auch eine sehr schöne Disco-Nummer.
Hören wir eine Nummer, die jetzt was ganz anderes klar macht, die dir aber auch am Herzen liegt, nämlich für mich irgendwie so ein bisschen rotes Tuch, aber du bist da einfach schon ein bisschen weiser und abgebrühter und es tut nicht mehr so weh alles. Drake.
Genau. Ich find's sehr nett, dass ich sowas jetzt hier auf Flux FM spielen darf, weil neulich war ich mal wieder in Amerika, wie es schon mal Stuttgart-Barre heißt.
Schönste Land der Welt, ja.
Ne, und in L.A. und da lief das tatsächlich im 8-Minuten-Takt immer im Radio und ich bin dann im Auto gefahren und habe einen Arm so aus dem offenen Fenster gelegt und habe dieses Lied gehört. Und deshalb ist es für mich ein Urlaubshit und deshalb müsst ihr das jetzt hören, obwohl es Flux FM ist.
Legt den Arm aus dem Fenster, cruise mit uns, hier ist Drake mit Hotline Bling.
Ja, das ist wunderbare Tanzmusik, oder?
Ja, geil. Ja, wir haben auch gerade die Arme hier oben.
Jawobble.
Jawobble, das sind auch beide so Namen, so wie Monolithe in der Musiklandschaft rumstehen.
Wunderbar.
Ja, Wir hätten da eigentlich jetzt...
Da habe ich in den 80ern sehr gerne drauf getanzt und tue es auch immer noch gerne.
Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man eben auch Tänzer ist, wenn man Musik macht, gerade wenn man Tanzmusik macht. Es gibt ja so Studiotypen, die tanzen nicht, du bist auch Tänzer.
Ja, ja.
Du hast einen Körper und benutzt ihn.
Ja, ja, und meine Frau ist dann immer ganz erheitert und sagt, das sieht für sie so aus, wie wenn ihr Vater tanzt. Und das ist kein Kompliment, glaube ich, aber...
Tanzt denn deine Frau auch?
Nein, meine Frau tanzt nicht, die ist klug und tanzt nicht. Ne?
Ach, aber Leute, die sich über Tänzer lustig machen und selber nicht tanzen, das ist schon...
Ja, ja. Also ich bin ja leider
auch wirklich... Ohne deiner Frau jetzt hier... Ja. Unberechtigterweise zu nahe treten zu wollen. Aber das ist nicht ganz fair.
Ja, nee, also man kann ja sagen, also ich kenne das, irgendjemand sagt immer, ich kenne mein Verfallsdatum und so. Und das stimmt auch. Wenn ich dann mal so gucke, wie das so aussieht, wie ich tanze, muss ich jetzt auch sagen, ich habe schon bessere Sachen gesehen, auch tänzerisch, als mich.
Ja, aber du bist ein Musiker, aber du hast einen Körper und du benutzt ihn.
Genau, ich versuche
so eine Körpersache.
Genau, ich versuche, auch wenn meine Hüfte jetzt nicht die allerflexibelste ist, sie kreisen. Oh, feier. Dann, ja, also, aber
ja, ich super, versuch, nee, ich bin voll
der
bei
Rhythmus,
dir.
Weißt du, der Rhythmus muss auch etwas wie das G durch mich durchfließen und ich schäme mich dafür nicht.
Nein.
Es sieht nicht gut aus, aber es macht mir Freude.
Nein, das ist ja das Tolle, ne? Die Musik trifft auf den Körper und wird aus Körpern erzeugt und die Schwingungen und so weiter, das braucht ja natürlich einen Körper, um überhaupt zu schwingen.
Ähnlich wie mit dem Singen. So, lass das Kind auch singen. Ja, die Noten sind nicht genau getroffen, aber das macht ihm Freude.
Westbam, ein Mann mit einem Körper, aber auch ein Mann mit einem Kopf. Wir haben gerade über deine Texte gesprochen, also du hast deine Autobiografie letztes Jahr vorgelegt. Du hast aber in den 90ern auch mit Reinhard Götz jetzt gerade großer Preisträger verfasst, Bücher gemacht. Du hast What is Racket Art? Theoretische Texte gemacht in den 80ern. Du hast damals schon gesagt, ich habe das damals schon aufgeschrieben. Wir hätten eigentlich jetzt hier die letzten zwei Stunden...
Genau, das ist aus der Serie I Was a Punk Before You Were a Punk. Ne?
Ich habe das damals schon aufgeschrieben.
Ein Klassiker.
Pop-Biss. Wir hätten eigentlich unsere Gespräche während der Songs auch noch aufnehmen können und noch eine zweite Sendung draus machen können. Was machen wir, wenn dein sensationelles neues Album mit den ganzen Rappern rauskommt? Genau. Ende des Sommers, Anfang des Herbstes, sagtest du?
Genau.
Gibt es schon einen Titel dafür?
Ich trage ihn auf meiner Mütze schon mit mir fleißig rum. The Risky Sets.
The Risky Sets klingt auch wie so eine Punkband aus New York der 70er, oder
ja,
was?
Ja, genau. Aber das ist mein irgendwo auch wieder, du musst ja... Je länger du Alben machst, desto mehr müssen alle Lebensmotti dann auch mal genannt werden. Und mein Problem mit dem DJing von heute, dieser jungen Leute, ist ja, keiner riskiert mehr was. Und ich sage mir, ein Risky Set ist was, wo auch theoretisch mal was schief gehen kann. Und wo auch mal ein Mix daneben gehen kann. Und all diese Dinge, die in einer automatisierten Welt nicht mehr passieren.
Auch darüber haben wir jetzt nicht geredet. Wie gehst du in deine Sets rein? Hast du da immer eine feste Playlist? Oder ist das jedes Mal wieder anders? Oder gibt es da eine sichere Bank und eine Spielbank dazu? Das wären alles auch noch tolle Themen gewesen.
Das machen wir dann alles im Herbst.
Ja, gerne. Bitte, bitte.
Neuester DJ.
Gerne, gerne. Wirklich, dann trinken wir noch einige Tassen Kaffee oder vielleicht Martini Dries oder was es da an stimulierenden Getränken gibt. Und dann werden wir auch die Frage erörtern, gibt es deutsche Rapper auf deinem Album oder nur die geilen Amerikaner? Udo Lindenberg Feature steht natürlich dann auch noch aus.
I like English, you know. I don't go with the trend. You know, whatever you say in German, you know, I don't care.
Eid, sage ich dazu. Eid. Westbam, aka Maximilian Lenz, hier zu Gast beim Spreeblick. Mein Name ist Janek, vorne mit dem Y und hinten mit dem Q. Es war mir ein großes Vergnügen.
Spielen wir als letztes Lied bitte noch Roy Orbison? Wäre das noch drin? Oder?
Das machen wir und du hast jetzt nochmal so 30 Sekunden zu sagen, warum Roy Orbison so ein geiler Hund war.
Bob Dylan sagte über Roy Orbison, er war der größte Songwriter und Elvis sagte über ihn, er war der größte Sänger. Und mit diesem Lob aus diesen zwei Ecken, glaube ich, bist du schon auf der sicheren Seite. Und auch Roy singt auf meinem neuen Album, allerdings aus dem Jenseits.
Okay, ob es Tupac und weitere auf seinem nächsten Album geben wird, das verrät uns Westbam im Herzen. Es war großartig, mit dir zu sprechen, Westbam.
Cheerio.
Cheerio, Moid.